Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Enne Seidel, herzlich willkommen. Ein paar Straßen umbenennen, hier und da Denkmäler von ehemaligen Kolonialherren beiseite räumen, sich dann auf die Schulter klopfen und wieder zur Tagesordnung übergehen. Dass Dekolonisierung so nicht funktioniert, darauf hat zum Beispiel die indische Politikwissenschaftlerin Nikita Dhawan hingewiesen, die vor ein paar Wochen zu Gast war hier in den Kulturfragen zum Auftakt unserer Interviewreihe rund um die Aufarbeitung des Kolonialismus. Wir sollten nicht eine Statue oder einen Straßennamen entfernen und dann denken, dass wir den Prozess der Dekolonisierung beendet haben, sagt Nikita Dhawan. Der Weg hin zu einer Gesellschaft, in der alle Spuren kolonialen und rassistischen Denkens beseitigt sind, ist noch weit. Und er findet nicht nur auf den Straßen statt, sondern beginnt vor allem auch in unseren Köpfen mit der Dekolonisierung des Denkens. Wie dieser Prozess aussehen kann, damit beschäftigt sich seit vielen Jahren die Philosophin Nadia Yala Kizukidi, geboren 1978 in Brüssel. Ihr Vater ist Kongolese, ihre Mutter Franco-Italienerin. Sie selbst ging dann nach Paris, war dort Vizepräsidentin des Collège International de Philosophie und lehrt heute an der Universität Paris 8. Guten Tag, Frau Kizukidi. Bonjour.
Bonjour.
Wenn wir es also ernst meinen mit der Dekolonisierung unseres Denkens, wo müssen wir anfangen?
Alors c'est une question qui est extrêmement importante. Il y a un terme que j'aime beaucoup qui peut apparaître assez intéressant, c'est qu'on peut parler d'injustice épistémique liée au colonialisme.
Diese Frage ist extrem wichtig. Ich mag den Begriff der erkenntnistheoretischen Ungerechtigkeit. Der Politikwissenschaftler Hajib Bagheera hat ihn entwickelt. Dass der Kolonialismus wirtschaftliche Ungerechtigkeiten geschaffen hat und dass in seinem Namen Verbrechen geschahen, das wird inzwischen anerkannt. Aber es fällt noch schwer einzuräumen, dass es auch auf dem Gebiet des Denkens und unserer Vorstellung Ungerechtigkeit gibt. Das Denken dekolonisieren heißt, aufzustöbern, wie sich Ungerechtigkeiten eingewurzelt haben in unserer Weise, uns auf die nicht-europäische Welt zu beziehen und zu erkennen, dass sie mit der Geschichte des Kolonialismus verbunden sind.
Ces injustices qui sont ancrées dans nos manières de nous rapporter au monde non européen et qui sont liées donc à l'histoire de la colonisation.
Könnten Sie uns da vielleicht noch ein konkretes Beispiel nennen, an dem sich zeigt, dass wir unser Denken eben noch nicht ausreichend dekolonisiert haben? Wo sehen Sie heute ganz konkret Spuren des Kolonialismus in unserer Art zu sprechen, zu schreiben, zu denken?
Quand vous êtes philosophe, vous considérez de manière très très, comment dirais-je, commune, vous considérez que il n'y a pas de pensée sur le continent africain.
Wenn Sie Philosoph oder Philosophin sind, dann gehen Sie in der Regel von der gängigen Annahme aus, dass es auf dem afrikanischen Kontinent kein philosophisches Denken gibt. Weisheit, ja. Und Religiosität, die sehr vielfältig zum Ausdruck gebracht wird. Aber es gibt keine Schrift. Alle Weisen sich dem afrikanischen Kontinent, der als Kontinent ohne Geschichte, ohne Schriftkultur betrachtet wird, alle Weisen sich in Beziehung zu ihm zu setzen, werden von kolonialem Wissen gespeist. Von dem, was seit dem 19. Jahrhundert über Afrika gedacht und geschrieben wurde. Diese Darstellung Afrikas haben sich auf dem europäischen Kontinent langsam festgesetzt und prägen bis in den Alltag hinein die Art, wie wir Afrika denken.
Qui sont infiltrés dans nos manières communes et quotidiennes de penser l'Afrique sur le continent européen.
Dieses Bild des afrikanischen Kontinents, haben Sie gerade gesagt, geht zurück auf die Philosophen und Denker der Kolonialzeit. Hier in Deutschland wurde in den letzten Wochen viel über die Philosophie der Aufklärung und vor allem auch über Immanuel Kant diskutiert, der sehr wichtige Dinge, aber eben auch sehr rassistische Dinge geschrieben hat. Wenn wir unser Denken dekolonisieren wollen, müssen wir also zuallererst diese Epoche, das Zeitalter der Aufklärung, neu bewerten?
Cette question, elle est importante parce que, par exemple, là, je vous parle depuis la France et il est vrai qu'on attaque très souvent les courants décoloniaux ou les courants postcoloniaux.
Diese Frage ist wichtig, denn ich betrachte die Dinge von Frankreich aus. Und es stimmt, dass die dekolonialen Perspektiven oder postkolonialen Strömungen sehr häufig angegriffen werden, weil man meint, sie würden das attackieren, was das Stärkste der europäischen Denktradition ist, nämlich die Aufklärung. Aber auch da muss man genau hinsehen. Was machen die dekolonialen Denker und Denkerinnen? Sie sagen, dieser großartige Augenblick der Moderne, den man mit Fortschritt und Vernunft verbindet, erscheint in einem ganz anderen Licht, wenn man ihn aus dem Blickwinkel von Personen betrachtet, die versklavt wurden. Denken Sie an den transatlantischen Sklavenhandel oder an Menschen und Kulturen, die während der Conquista zerstört wurden. Was von der europäischen Warte aus besehen Leuchtkraft besitzt, erscheint finster und unklar aus der Perspektive jener, die Gewalt durch Versklavung oder später durch Kolonisierung erlitten haben. Das Fesselnde der dekolonialen oder postkolonialen Denkrichtungen ist, dass sie das Interesse für andere Blickweisen, für nicht-eurozentristische Standpunkte wecken.
De s'intéresser à d'autres points de vue, c'est-à-dire à des points de vue qui ne sont pas eurocentrés.
Und was denken Sie persönlich über die Philosophen der Aufklärung oder der Lumière, wie sie in Frankreich ja sagen? Also über Philosophen wie Voltaire in Frankreich oder hier in Deutschland eben Immanuel Kant?
Alors ce que j'en pense personnellement, moi je suis vraiment une j'aime la philosophie et j'aime ma discipline. Donc j'ai pas de il y a un très beau texte d'une penseuse afroféministe qui s'appelle Bell Hooks.
Also, ich liebe die Philosophie. Ich liebe mein Fach. Es gibt einen sehr schönen Text der afrofeministischen Autorin Bell Hooks. Sie ist eine große Leserin der Werke von William Faulkner. Hooks ist Afroamerikanerin und sie fragte sich, wie kommt es, dass mir dieser Autor und seine Literatur etwas bedeuten, obwohl ich doch weiß, dass ich als schwarze Frau eine Zielscheibe für ihn bin. Man kann in Faulkners Literatur tatsächlich eine stark rassische Matrix ausmachen. Man sollte das einfach zur Kenntnis nehmen. Ich bin nicht der Meinung, dass man Autodafés veranstalten sollte, beispielsweise mit Hegels Büchern, die gewaltvolle, um nicht zu sagen rassistische Diskurse über nicht-europäisches Anderssein befeuert haben. Aber man darf auf keinen Fall Angst haben, die Dekonstruktion und die kritische Lektüre dieser Autoren voranzutreiben. Kein philosophisches Denken ist heilig. Genauso wenig sollte man die Philosophie über den Haufen werfen. Davon halte ich gar nichts. Ich sage, wir werden alle nur erdenklichen Lesarten unserer Autoren zulassen und nicht zögern, ihre Schriften gründlich und kritisch zu durchleuchten.
Jetzt haben wir viel über die Aufklärung gesprochen. Gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. In Europa denken wir ja gerne, dass die Ursprünge unserer Kultur im antiken Griechenland liegen. Da beginnen in der Regel die Kunstgeschichtsvorlesungen und die Philosophievorlesungen an den Unis. Wie sehen Sie unsere Beziehung zu dieser Epoche, zur Antike?
Alors ça c'est aussi une question qui est vraiment passionnante et je pense qu'elle est passionnante parce qu'elle est passionnée en fait.
Das ist eine wirklich spannende Frage. Sie fesselt einen, weil sie von Leidenschaft angetrieben wird. Wenn man vom Ursprung der Philosophie spricht und man verortet ihn in Griechenland, dann ist man nicht unparteiisch, nicht neutral. Man redet über den Ursprung, als handele es sich um ein Wunder. Das heißt, als habe es vorher nichts gegeben und als hätten wir keine Erklärung dafür, was sich da in Griechenland ereignet hat. Also, wenn wir anfangen, diesen Gedanken ein wenig zu dekolonisieren, dann lässt man als erstes die Logik des Wunders hinter sich. Sie fragen sich, was genau gab es denn vorher? Es gab einen Umlauf von Ideen, Wanderbewegungen, Reisen von Philosophen und Gelehrten zwischen Griechenland und Ägypten erlauben uns, eine andere Geschichte der Philosophie zu erzählen. Eine, die aus dem Ursprung keinen Fetisch macht. Das ist das Interessante an der Dekolonisation. Sie entdecken, dass das, was sie sich rein und ohne Makel vorstellen, in völlig abgeschlossenen Räumen gedacht wurde. Da wird eine gewisse intellektuelle Eingesessenheit verteidigt. Und sie sehen, dass diese Trugbilder, diese Legenden, Denkbewegungen von Männern und natürlich auch von Frauen verbergen, die nicht an den Grenzen Europas Halt machen. Darüber zu sprechen ist extrem wichtig, wenn man die Dekolonisierung des Denkens verteidigt.
Qui ne s'arrête pas au mur de l'Europe, qui est extrêmement important de porter quand on défend la décolonisation de la pensée.
Würden Sie also sagen, dass wir Epochen wie die Antike und die Aufklärung heute zu wichtig nehmen, dass wir sie womöglich auf einen zu hohen Sockel stellen und deshalb vielleicht gar keinen Blick mehr haben für andere Denkschulen?
Je pense que le ton de la philosophie ne peut pas être celui de l'éloge. Et je pense que on a écrit une histoire de la philosophie qui a produit ces grandes mythologies en fait.
Ich denke, in der Philosophie sind Lobreden fehl am Platz. Es wurde eine Philosophiegeschichte geschrieben, die ihre großen Legenden hervorgebracht hat. Wenn man sich an die philosophische Rationalität hält, dann müssten die eigenen Mythologien zerstört werden. Es geht doch eher darum, das aufzustöbern, was nicht funktioniert. Falsche Wege, die Vorurteile reproduzieren. Direkter und härter gesprochen, man darf keine Angst haben zu sagen, dass selbst Autoren, die wir bevorzugt lesen, Dummheiten von sich gegeben haben. Es gibt eine Sammlung von Idiotien in der Philosophie und die muss man zerpflücken.
Il existe un bêtisier en philosophie en fait, qu'il s'agit de débusquer et de démonter.
Sie hören die Kulturfragen im Deutschlandfunk mit der Philosophin Nadia Yala Kizukidi. Sie haben vorhin schon darauf hingewiesen, Frau Kizukidi, dass sich bis heute das Vorurteil hält, Afrika sei ein Kontinent ohne Philosophen. Was natürlich völliger Quatsch ist, aber diese Philosophen werden hierzulande eben immer noch recht wenig gelesen. Welche afrikanischen Philosophen sollten wir hier in Europa unbedingt kennen? Vielleicht haben Sie da ein oder zwei konkrete Leseempfehlungen für uns.
Bien sûr. Donc là, par exemple, sur ces questions, je sais qu'un livre a été extrêmement important pour moi.
Extrem wichtig für mich war das Buch La crise du Muntu. Fabien Ibusi-Boulaga aus Kamerun hat es 1977 veröffentlicht. Er zeigt, wie ein Kanon, wie eine philosophische Bibliothek gebildet wird und hinterfragt die Weise, wie die Philosophie Einzug in die kolonialen Institutionen gehalten hat und wie Philosophielehrer ausgebildet wurden. Ein zweiter Autor, der für mich eine zentrale Rolle spielt, ist der kongolesische Philosoph Valentin Yves Modimbe. Er hat das Buch The Invention of Africa geschrieben. Modimbe setzt sich mit der Frage auseinander, wie sich die europäischen Afrika-Studien gegründet haben und wie sich die Vorstellung von Afrika als Negativ-Europas herausbildete. Schlimmer noch, wie man dazu kam, Afrika vor sich selber retten zu wollen. Der Gedanke, man müsse Afrika retten, kursiert ja in zahlreichen europäischen Ländern. Wie ist diese Vorstellung in die Welt gekommen, dass etwas gerettet werden müsste?
Dans de nombreux pays européens, en fait, à savoir qu'il faudrait toujours sauver l'Afrique. Comment est née cette idée selon laquelle, à chaque fois qu'il y va du signifiant Afrique, il y aurait quelque chose à sauver?
Würden Sie denn sagen, dass die Autoren, die Sie da gerade genannt haben, kompatibel sind mit unseren eher europäisch geprägten Denkweisen und Denkschulen? Oder könnte es da vielleicht auch Missverständnisse geben oder sogar so etwas wie einen Kulturschock?
Décoloniser la philosophie, ça ne veut pas dire introduire la guerre des civilisations au sens de Huntington dans le champ de la théorie.
Die Kultur dekolonisieren heißt nicht, den Kampf der Kulturen, so wie Samuel Huntington ihn versteht, auf das Feld der Theorie zu übertragen. Es heißt zuallererst, einen Komplex aus Ungerechtigkeit, Gewalt und Dummheit aufzulösen, der uns weismachen will, es gäbe Denkwüsten. Wenn Sie anfangen, die Philosophie zu dekolonisieren, dann gibt es Dinge, die sie nicht mehr behaupten können. Zum Beispiel, dass es außerhalb Europas nichts gäbe. Denn sie entdecken, dass es in Asien, in Amerika, in der Karibik, in Afrika und Ozeanien seit Jahrhunderten beeindruckende Denker gibt, die die Rationalität in allen möglichen Farben zum Leuchten gebracht haben.
De pensées, de grands penseurs depuis des siècles en fait, qui ont élevé haut les couleurs de la rationalité. Donc voilà ce que vous ne pouvez plus dire. Et après, évidemment, comme toute pensée, là on est dans le monde de l'esprit, enfin on est dans le monde des idées. Les idées dialoguent entre elles, les problèmes dialoguent entre eux et se nourrissent les uns des autres.
Gedanken treten untereinander in Dialog. Probleme genauso. Sie befruchten sich gegenseitig. Man sollte nicht glauben, dass man, wenn man die Dekolonisierung vorantreibt, unüberwindbare Differenzen zwischen den Völkern und zwischen Geisteshaltungen verteidigt. Auf unlösbaren Unterschieden zu bestehen, heißt ja auch, auf ein Vokabular zurückzugreifen, dessen schädliches Wirken wir kennen. Der rassistische Wortschatz verteidigt die Idee der unüberwindbaren Unterschiede zwischen den Völkern. Und darum geht es auf keinen Fall.
Ich habe Ihnen diese Frage gestellt, weil es ja durchaus an die Substanz gehen kann, wenn wir anfangen, die Denker der Aufklärung zu hinterfragen oder auch die Idee, dass unsere intellektuelle Geschichte im antiken Griechenland begonnen hat. Denn mit diesen Ideen haben sich viele Europäer über Jahrhunderte hinweg identifiziert. Also bringen wir damit nicht irgendwo auch Grundpfeiler der europäischen Identität ins Wanken?
La question que vous posez, elle est, je la trouve difficile, parce que comment passe-t-on justement de questions intellectuelles, de la question des savoirs à celle de l'identité?
Ich finde Ihre Frage schwierig, denn wie kommt man von intellektuellen Fragestellungen zu solchen, die die Identität betreffen? Wenn man anfängt, über die Philosophie nachzudenken, so wie sie sich ihre eigene Geschichte seit Ende des 18. Jahrhunderts in Deutschland und seit Anfang des 19. Jahrhunderts in Frankreich erzählt, sieht man, dass diese Disziplin nicht nur Geistesabenteuer wachruft, sondern dass sie eine selbstreflexive Bedeutung hat und dass die Europäer sich zuallererst selber etwas erzählt haben. Kritische Arbeiten auf dem Gebiet der Dekolonisierung von Wissen zeigen, dass es eine Verschiebung gegeben hat zwischen Reflexionen, die sich im Wesentlichen auf Wissen beziehen, und auf Rationalität. Sie gleiten ins Identitäre. Ein himmelschreiendes Beispiel ist Edmund Husserls Text »Krisis der europäischen Wissenschaften«. Man sieht, wie die Geschichte der Philosophie dazu dient, etwas als europäisches Telos zu definieren. Als verkörpere die Identität Europas sich in der Geschichte und dem Durchbruch der Vernunft, im Gegensatz zu den anderen Völkern, die nichts dergleichen hervorgebracht haben.
Comme si finalement l'identité de l'Europe finalement c'était comment dirais-je incarnée dans l'histoire et l'avènement de la raison, contrairement aux autres peuples, eux qui n'ont rien produit.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu unserer Ausgangsfrage, zur Frage, wie wir unser Denken hier in Europa dekolonisieren können. Wie könnte das ganz praktisch aussehen? Müssen wir an den Unis mehr afrikanische Philosophen lesen? Oder was wären ganz konkret die nächsten Schritte?
Alors déjà sur la philosophie, ça concernerait évidemment pas que l'Afrique. Moi, je m'y intéresse pour un ensemble de raisons, mais c'est vrai qu'il y aurait tout un travail à faire d'éclatement des géographies de la pensée au sein des universités. Ça pourrait être un premier point.
Es wäre einiges zu tun. In den Universitäten müssen die Geografien des Denkens aufgesplittert werden. Zweitens, und das bereitet vielleicht mehr Schwierigkeiten zu hören, weil es von einem Bündel politischer Forderungen handelt, die an das Übel unserer Gesellschaften rühren, nämlich den Rassismus. Und was Frankreich angeht, so reden wir von systemischem Rassismus. Die Institutionen müssen kritisiert werden, wenn sie sich an der Verbreitung von Rassismus beteiligen. Und wir müssen über die Urbilder der Geografie des Denkens, die wir lehren wollen, nachdenken.
Et au type de géographie de la pensée que nous voulons enseigner à nos étudiants.
Sie haben die Institutionen angesprochen und die Politik. Der französische Präsident Emmanuel Macron, der ja übrigens selbst Philosoph ist, hat den Kolonialismus als schweren Fehler der Republik bezeichnet und er hat sich dafür eingesetzt, dass Frankreich Kulturgüter an afrikanische Länder zurückgibt. Ist Frankreich in Sachen Dekolonisierung mittlerweile auf einem guten Weg?
Alors, je ne sais pas si le président de la République est philosophe. Ça fait partie du storytelling, en fait.
Il a fait des études de philosophie, disons.
Oui. Voilà. Mais donc, ça fait partie du storytelling de la communication politique. Donc, je ne me prononcerai pas là-dessus.
Mm-hmm. Ich weiß nicht, ob der Staatspräsident Philosoph ist. Das gehört wohl eher zum Storytelling der politischen Kommunikation.
Okay, sagen wir, er hat Philosophie studiert.
Was ich Ihnen mit Nachdruck sagen kann, ist, dass leider alle Reden, die der Präsident zu Fragen des Kolonialismus gehalten hat, Teil einer politischen Kommunikationsstrategie sind. Die Reden vom Anbeginn der fünfjährigen Amtszeit stimmen nicht mehr überein mit dem, was er heute sagt.
Ne correspondent plus du tout à ceux qui sont portés aujourd'hui en ce milieu de quinquennat. Il y a eu des attaques très violentes portées par la parole élyséenne contre les universitaires.
Aus dem Élysée gibt es heftige Attacken auf Akademiker, die sich dem kritischen Denken verpflichtet fühlen. Das sind nicht nur postkoloniale Denker, sondern auch Soziologen, die Machtstrukturen kritisch hinterfragen. Neben dem politischen Zynismus sehen wir uns mit einem wirklichen Rückschritt konfrontiert, mit der Weigerung, sich mit ernsthaften Forderungen zu Fragen der sozialen Gerechtigkeit auseinanderzusetzen. Und genauso wenig wird die Idee ernst genommen, dass es fruchtbar für das Zusammenleben in Frankreich sein kann, wenn man sich fragt, wie das koloniale Erbe noch immer unsere Gegenwart formt. Man darf nicht vergessen, dass es, auch nachdem Staaten von Frankreich unabhängig wurden, eine Afrika-Politik Frankreichs gibt, die Schäden und Leiden verursacht.
Il y a encore une politique africaine de la France avec parfois les dégâts et les souffrances que l'on sait.
Deutschland hat sich lange versteckt hinter der Behauptung, die deutsche Kolonialzeit sei ja verhältnismäßig kurz gewesen im Vergleich zu anderen Ländern. Das ändert sich jetzt so langsam. Man erkennt an, dass auch die Deutschen in der Kolonialzeit Schuld auf sich geladen haben. Wie beurteilen Sie den Prozess der Dekolonisierung hier in Deutschland?
Alors je ne peux pas le juger parce que je dois vous avouer que je le connais très mal et ce serait vraiment malaisé, je pense, de me mettre à dire il faudrait que ça aille plus vite, plus lentement, etc.
Ich will diesen Prozess nicht beurteilen, denn ich muss zugeben, dass ich nicht genug über ihn weiß. Es wäre nicht passend zu sagen, dass es schneller gehen müsse. Was ich wiederum interessant finde, ist, die Geschichte als etwas Zusammenhängendes zu denken. Zu Beginn unseres Gesprächs haben Sie erwähnt, dass ich in Belgien geboren wurde und einen kongolesischen Vater habe. Bevor Ruanda eine belgische Kolonie wurde, war es deutsches Kolonialgebiet. Es ist doch interessant zu sehen, wie in Ruanda die ethnische Frage aufgeworfen wird, wie sie dann in den belgischen Kolonialismus einsickert und die uns bekannten Tragödien nach sich zieht. Es ist sehr wichtig, immer wieder zu betrachten, welche Langzeitwirkung die Kolonialisierung entfaltet. Nicht mit dem Ziel, Buße zu verlangen. Ich kann nicht sagen, Sie sind schuldig. Das bringt politisch nichts. Aber die Welt muss die Geschichten gut kennen, um zu wissen, welche Justiz- und Entschädigungsverfahren man anstreben und anwenden sollte. Mir scheint, dass Entschädigungen mitunter nötig sind. Das Auslöschen der Erinnerung und der Geschichten abzulehnen, ist schon eine Geste der Wiedergutmachung.
Que dans certains espaces, ces réparations sont nécessaires et refuser l'effacement, c'est déjà un geste vers la réparation.
Merci beaucoup. Vielen Dank an die Philosophin Nadia Yala Kizukidi, unser Gast in den Kulturfragen. Wir sprachen über die Dekolonisierung des Denkens. Das Interview haben wir im Vorfeld aufgezeichnet und übersetzt hat es Sigrid Brinkmann. Und wenn Sie dieses Thema interessiert, dann schauen Sie doch mal auf deutschlandfunk.de/denkfabrik vorbei. Da finden Sie viele weitere Beiträge und Interviews rund um Fragen der Dekolonisierung. Hier im Deutschlandfunk geht's jetzt weiter mit der Sendung Kultur heute. Ich bin Anne Seidel und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.